Ja, hallo, hier ist Felicia Herrschaft. Ich begrüße Sie zu einer Sendung heute über das Thema Radio. Und zwar ist heute in der Sendung Wolfgang Hagen. Wir führen ein Gespräch telefonisch, also durch den Äther hindurch. Und um Wolfgang Hagen kurz vorzustellen, er hat 2005 das Buch veröffentlicht, Das Radio zur Geschichte und Theorie des Hörfunks. Darüber werden wir eben heute in dieser Sendung sprechen und versuchen eben herauszufinden, was sind dann die Unterschiede zwischen dem Radio, das in den USA entstanden ist, und dem, was dann auch gerade in der Nachkriegszeit in Deutschland oder auch vor dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland als Radio entstanden ist und wie sich diese Medien jeweils dann unterscheiden. Und darüber werden wir auch sprechen, was sind in dem Sinne Medien und welche Perspektive hat Wolfgang Hagen auf dieses Thema. Wolfgang Hagen, damit zu beginnen, welchen beruflichen Werdegang Wolfgang Hagen eingeschlagen hat. Nach einem Studium der Philosophie hat er begonnen, eben auch als Verlagslektor und Geschäftsführer im Merve Verlag zu arbeiten. Und ich glaube, jetzt klingelt schon das Telefon und wir steigen direkt ein in das Gespräch.
Heart and soul, baby, there is no goal. Turn the lights on bright, you're a rock and roll star. Feel my love coming from the heavens above.
Ja, hallo, Wolfgang Hagen. Hallo? Hallo? Können Sie mich hören?
Baby, come dance with me. Baby, come dance with me. On TV, at the TV station. You are lost and I am home. Nobody wants to be here alone. Ooh, babies in mint condition. Man, I'm doing some dirty wishing. Let's both get on that rocket to the stars. Baby, come dance with me. Baby, come dance with me. On TV, at the TV station. Baby, come dance with me. Baby, come dance with me. On TV, at the TV station.
So, hallo.
Ja.
Jetzt können Sie mich auch hören. Wunderbar.
Jetzt kann ich Sie auch hören, ja, genau.
Super. Also ich habe schon ganz kurz versucht, begonnen, Sie vorzustellen. Und zwar haben Sie ja auch im Merve Verlag von 70 bis 72 gearbeitet. Und Sie waren auch Geschäftsführer einer Buchhandlung. Und vielleicht können wir da auch direkt schon in diese Medienfrage einsteigen. Sind denn Medien, also Buchhandlungen, auch Medien? Oder wie verstehen Sie genau diese
ja,
Medien?
Weiß ich auch nicht so genau. Also Buchhandlungen sind auf jeden Fall Verbreiter von Medien, weil man Bücher halt ja auf jeden Fall doch als Medien bezeichnen sollte. Diese Bemühungen, diesen Medienbegriff irgendwie scharf zu machen, die sind auch dann am Ende ein bisschen langweilig, weil jeder weiß ja nun, was eine Buchhandlung ist Und darin habe ich am Anfang gearbeitet und immer Radio gehört. Aber viel später ist festgestellt, dass ich dann irgendwie Radio machen wollte.
Genau, und das haben Sie anscheinend schon während Ihres Studiums auch festgestellt, während Sie Ihre Promotion in Philosophie geschrieben haben, dass Sie eben Radio machen werden. Worüber genau haben Sie dann Ihre Dissertation geschrieben?
Ich habe geschrieben über die Schiller-Verehrung in der Sozialdemokratie vor 1914. Ja. Also Schiller-Verehrung, die Verehrung des großen Schiller in der Sozialdemokratie zwischen 1890 und 1914. Und das ist in den 70er Jahren natürlich ein Buch, was nur aus der Zeit heraus zu verstehen ist, wo man sich noch mit solchen exotischen Themen wie der Geschichte der Arbeiterbewegung beschäftigte. Und unter anderem ich eben auch. Und mir ging es immer um die Frage, wie Menschen dazu kommen, was heißt Menschen, Gesellschaften, Gruppen, Klassen, von denen man damals sprach, sich zu artikulieren. Wie kommen sie dazu, sich zu artikulieren und das zu sagen, was sie sagen? Und da war das Beispiel der Schiller-Verehrung, die vehement 1905 vor allen Dingen die ganz Linken in der Sozialdemokratie und Gesellschaft betrafen, ein unheimlich schönes Beispiel, weil die Geschichtsschreibung davon genau verkehrt rum ist. Man unterstellt den Linken, dass sie dagegen waren, gegen so eine blödsinnige Verehrung von großen Männern, und man unterstellt den eher Rechten, dass das so war, und es war historisch genau umgekehrt. Und um das darzulegen anhand von Zeitungs eben Medien, habe ich die Diss geschrieben, wo ich zum ersten Mal mich überhaupt mit Medien materiell beschäftigt habe. Das habe ich damals gar nicht gewusst, weil den Begriff Medien, den hat man in den 70er Jahren nahezu überhaupt gar nicht verwendet. Also jedenfalls in der Philosophie und in der Theorie kommt der überhaupt nicht vor. Der ist in den 50er Jahren irgendwann von McLuhan, als das Fernsehen hochkam, mit einer sehr spektakulären, literarisierten Theorie da so in die Diskussion gekommen. In Deutschland ist das nie richtig aufgenommen worden. Ja. Und McLuhan galt immer so ein bisschen als Baba und irgendwas, was man nicht so richtig ernst nehmen kann, magische Kanäle und so, da konnte kein Mensch was mit anfangen.
Ja.
Und ich hatte das auch nicht gelesen.
Ja.
Und das war also ganz interessant, dass es eine Arbeit war, die sich für mich erst im Nachhinein als Medienarbeit überhaupt dargestellt hat, und ich danke auf den Knien meiner Doktormutter, dass die eine solche Arbeit überhaupt in Philosophie angenommen hat. Also die Note war fantastisch, aber es geht ja nicht um die Frage, ob eine Arbeit gut ist, sondern sie muss ja erstmal angenommen werden als Facharbeit in der Philosophie.
Ja.
Jetzt eine lange Geschichte, ne? Aber es ist interessant.
Ja, genau. Und Sie haben dann auch begonnen, sich mit Niklas Luhmann zu beschäftigen.
Ja, viel später. Also eigentlich viel zu spät, muss man sagen. Also Luhmann war in den 70er Jahren, der wurde richtig aufgebaut als Gegenspieler zu den Linken.
Yeah.
Und da ich ja nun, wie man merkt, aus der Geschichte der Arbeiterbewegung nicht stamme, aber jedenfalls also in der linken Buchhandlung war und stark geprägt durch die Studentenbewegung und dann auch noch so ein Arbeiterbewegungshistorien-Thema, also da war Luhmann weit weg, und ich war eher in Richtung Frankfurter Schule, gegen die Luhmann positioniert worden ist und sich selbst auch positioniert hat in Bielefeld, sodass wir erstmal in den 80ern und dann späten 70ern schon, also mit Zangen nur das angefasst haben, was der geschrieben hat. Aber als ich es dann näher gelesen habe, fand ich es wirklich sehr bemerkenswert und habe mich dann sehr intensiv damit beschäftigt.
Genau, darauf können wir dann auch noch mal später zurückkommen, wenn es dann um das Buch Das Radio geht, wenn es dann auch um Medien und Massenmedien geht. Und jetzt sind Sie, nachdem Sie sich auch habilitiert haben, sind Sie aber trotzdem weiter im Radio geblieben und sind jetzt auch Leiter der Medienforschung für das Deutschlandradio.
Also soll ich Ihnen das erzählen, wie das wirklich alles jetzt so war? Und so?
Oh ja, aber das wäre toll.
Dann mache ich es ganz kurz. Also,
Sie können das auch gerne länger
erzählen.
Ja,
gut, jedenfalls ist es also so, dass ich dann irgendwie über diese Dissertation an einen Verlag geriet, der auch schon vorher was von mir veröffentlicht hatte. Ich hatte nämlich schon über eine andere Untat in der Arbeiterbewegung, die sogenannte Sickingen-Debatte, etwas veröffentlicht. Das ist auch ein Medienthema. Da gab es einen Ferdinand Lassalle, der Ihnen vielleicht noch was sagt, so im ganzen Hinterstübchen, Gründer der Sozialdemokratie im 19. Jahrhundert.
Yeah.
Und der war befreundet mit Karl Marx. und Friedrich Engels. Und der schrieb ein Drama, wie man es so macht als Gründer einer Arbeiterbewegung, über Franz von Sickingen. Und dieses Drama schickte er seinen Freunden, und da gibt es die Briefe, die sich dazu äußern, alle noch. Und darüber habe ich als allererstes geschrieben. Lernte dadurch einen Lektor kennen, der das irgendwie gut fand, obwohl das, glaube ich, damals niemals wirklich jemand gelesen hat, aber es ist egal. Und über den wiederum vermittelt bekam man Kontakt zu einer Radioanstalt, bekam ich die zu Radio Bremen, wo wiederum ein Freund dieses Lektors saß und der gerne auch eine Radiosendung über Bert Brecht oder sowas haben wollte. Und da ich nun wirklich überhaupt kein Geld mehr hatte und einfach rumjobbte in der Buchhandlung und irgendwie aber auch nicht wusste, ob ich nun wirklich Buchhändler werden will oder was denn nun aus mir werden soll, gesagt, okay, dann machst du mal eine Radiosendung. Ich hatte eigentlich überhaupt noch gar keinen richtigen Bezug dazu, aber in dem Moment, wo ich das Funkhaus in Bremen betreten hatte, wusste ich, holla, hier möchtest du irgendwie mal hin. So ganz einfach. Das sind eigentlich sehr affektive und emotionale Geschichten, die da stattfinden, wenn man sich für Radio entscheidet. Das gilt ja auch fürs Radio hören, für alle, die jetzt auch unserer Sendung folgen. Ich meine, da muss man auch schon drauf sein, sozusagen jetzt einfach erstens das machen zu wollen, dort vor Mikrofon, so wie Sie, und zweitens dann das auch so noch hören zu wollen, so wie möglicherweise jetzt einige, die da zuhören. Also kurz und knapp, mich hat dann wirklich angefangen, diese Sache zu interessieren, für die es natürlich überhaupt keine Referenz an der Uni gab, nämlich was das überhaupt für ein Medium ist.
Ja.
Und es gab nichts. Also Radiotheorie ist bis auf den heutigen Tag eher ein sehr unbeschriebenes Blatt. Kurz und knapp, um die Sache ganz kurz zu schildern, wie es dann weiterging. Ich bin dann tatsächlich freier Mitarbeiter, kurzzeitig Kulturredakteur, noch in den 70er Jahren bei Radio Bremen geworden, hatte dann aber ganz schnell die Schnauze voll von einem Festangestellten-Dasein. Das war ganz furchtbar, das ist ganz entsetzlich, wenn man da als junger Kerl in so eine öffentlich-rechtliche Anstalt eingepfercht wird. Das kann ziemlich furchtbar sein und das war furchtbar für mich. Dann bin ich nach Berlin, habe 7 Jahre freigearbeitet in den Medien, so mit all dem, was so möglich wurde, immer mehr, vor allen Dingen sehr viel Jugendfunk, und bin dann zu Radio Bremen gegangen und habe dort eine Kulturabteilung aufgebaut, 1985, dann 2 Jahre später einen Popsender gegründet, den es heute noch gibt, Radio Bremen 4, von 1986, 87 bis 2000, Anfang 2000 geleitet. Und von dort aus wieder zurück in die Kultur, nämlich als Kultur- und Musikkoordinator im Deutschlandradio Kultur, wie das heute heißt. Damals hieß das noch Deutschlandradio Berlin. Und die Habilitation, die ganze Wissenschaftsfrage, ist so parallel immer mitgelaufen. Also in Wirklichkeit arbeite ich seit, let me think, irgendwie 77 oder sowas, 87. Also 30 Jahre jetzt, mehr oder minder durchgehend fürs Radio, entweder als Fester oder Freier.
Ah ja. Und wenn Sie jetzt eben auch Medienforschung machen beim Deutschlandradio Kultur, was ist da der Gegenstand?
Die Quoten.
Die Quoten.
Die Quoten. Medienforschung heißt im Wesentlichen, sich mit der Akzeptanz des Radios zu beschäftigen. Also wie kommt es an bei den Hörern?
Ja.
Und da gibt es nur sehr grobe Messmethoden.
Yeah.
Die heißen Media-Analyse. Da werden Leute telefonisch einem Interview unterzogen, um es mal vorsichtig auszudrücken, was sie gehört haben, was sie gestern gehört haben und so weiter und so fort. Und das wird 60.000 Mal gemacht, effektiv Interviews im Jahr. Und daraus kann man 2 MA-Meldungen geben zum Stand der Sender. Möglicherweise ist auch Ihr Programm, das habe ich jetzt nicht nachgeguckt, Radio X in der MA und wird genannt. Wie viel Hörer hören es regelmäßig, wie viel Hörer täglich und so weiter. Und das ist ein komplexes Gebiet, das erstmal den Kernbestand der Medienforschung im Hörfunk ausmacht. Und darüber hinaus macht man noch so qualitative Studien und allerhand andere Sachen. Den ganzen Quatsch habe ich gelernt, als ich in diesem Popsender gearbeitet habe, da in Bremen, der sich gegen die private Konkurrenz behaupten musste. Und da musste man dann richtig da diese ganzen Mechanismen und Methoden genau erlernen, die man natürlich eigentlich nicht braucht, wenn man ein öffentlich-rechtliches Kulturprogramm, das ja sowieso keine großen Quoten hat, vertritt. Oder Radio X Was ja keine großen Quoten hat, wo es ja nicht darum geht, dass ihr Quote machen müsst.
Mhm. Ja. In welcher Weise denken Sie, wenn Sie dann Vorschläge machen, auch für die Programmgestaltung, können da dann auch Hörer mitbestimmen oder auch ihre Meinung äußern, was Ihnen im Programm besser gefallen würde?
Ja, das ist immer so eine Gretchenfrage, wie weit tatsächlich die Mitbestimmung des Hörers in Bezug auf Programme reicht oder reichen soll. Also Sie haben ja, Radio X ist ja nun wirklich ein freies Radio, wo Hörer mehr oder weniger unmittelbar, ich weiß, kann das, also im offenen Kanal weiß ich es, war es so in Bremen.
Ja.
Da ist das ein Partizipationsradio und da kümmert sich dann kein Mensch um Geschlossenheit, um Konsistenz.
Mhm.
Also warum jetzt gerade diese DJ-Sendung war und warum Sie jetzt zum Beispiel Programm machen, dafür gibt es keinen immanenten Grund, außer dass es so ist, wie es ist.
Ja, genau.
Wir müssen uns aber im öffentlich-rechtlichen und gebührenfinanzierten Radio genauso wie die privaten überlegen, warum wir wann was machen.
Ja.
Und da fängt eine gewisse Professionalisierung dann schon an, sich zu überlegen, wann hat man eigentlich die meisten Hörer und wann hat man welche.
Ja.
Zum Teil sind das natürlich Vermutungen, aber zum Teil sind das eben durch empirische Daten gut gestützte Vermutungen.
Ja.
Und so kommt dann ein Puzzle zum anderen und natürlich dann auch die Handschrift eines Senders. Deutschlandradio Kultur ist ein nationales Kulturprogramm, das kann man auch in Frankfurt hören. Wird gemeinsam veranstaltet mit dem Deutschlandfunk durch dieselbe Anstalt. Der Deutschlandfunk wird in Köln, Deutschlandradio Kultur in Berlin veranstaltet. Wir haben ganz dezidierten Kulturanspruch. Wir haben 6-7 Stunden am Tag aktuelle Kulturberichterstattung. Und das haben wir nicht den Hörern sozusagen vorher zur Disposition gestellt, sondern haben wir gesagt, das ist unser Anspruch, das ist unser Markenzeichen. Das ist auch unser Alleinstellungsmerkmal, wie man heute sagt.
Hm.
Das gibt es sonst bei keinem anderen Sender in dieser Form. Warum soll ich sonst ein nationales Programm hören, wenn es mir nicht was Besonderes bietet?
Ja.
Und diese ganzen Überlegungen, die sind sicherlich nicht direkt aus dem Mund eines Hörers abgelauscht.
Ja. Ja, um jetzt auf auch das Buch Das Radio zur Geschichte und Theorie des Hörfunks einzugehen, Deutschland und USA. Da versuchen Sie, eine Studie zur Historik des Radios zu entwickeln und darin sprechen Sie auch von einem Befund, der oft übersehen wird, dass das Radio eben nicht einmal erfunden worden ist, sondern zweimal.
Genau.
Das eine Mal in Europa und das andere in den USA.
Genau.
Und in Europa, sagen Sie, als eine absolutistische Offizialmaßnahme, eingefärcht auf einem Kanal, mit einem staatlich verordneten Kulturauftrag, eben gegen Politik und soziale Aktualität und in den USA eben als Folge einer breiten Radioamateurbewegung, die dann eben schon 1919 von der Navy und dem Kongress dann auch nicht mehr zu stoppen war. Man versucht in Europa das Radio anzurufen und der Hörer hat zu hören und in den USA ruft das Radio. Also es ist sozusagen in das Medium als Medium wird thematisiert. Und wie ist es da dazu gekommen, dass es dass diese Doppelentstehung entstanden ist und wie worin bestehen dann diese Unterschiede und wie haben Sie diese Unterschiede dann erarbeitet sozusagen?
Ja, das sind jetzt viele Fragen auf einmal. Also erstens haben Sie die richtige, also die These von die historische These, die ich da in dem Buch entwickelt habe, auf den Punkt genau wiedergegeben, so meine ich es auch. Es gibt wirklich eine Doppelentstehung, eine Parallelentstehung, eine Zweifachentstehung des Radios. Das ist erstmal an sich schon mal interessant, weil das gilt ja zum Beispiel überhaupt nicht für den Stummfilm.
Ja.
Ja, also wenn man sich anguckt, klar, schon um 18...
Tonfilm, also...
Warte mal, also erstmal Stummfilm, reden wir über die Zeit von 1890 bis 1925.
Ja.
In der Zeit sind zwar auch fast 70% aller Filme aus Amerika gekommen, aber sie sind eben aus Amerika gekommen in Deutschland.
Ja.
Es gab auch zum Teil einen Importstopp. Umgekehrt sind auch viele europäische Filme nach Amerika gegangen. Das heißt, im Stummfilm zum Beispiel gibt es einen ganz, 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 ganz intensiven Austausch zwischen den Kunstformen, die es in Deutschland, in Frankreich, vor allen Dingen in Russland gegeben hat, also Eisenstein, Potjomkin und so weiter, ja.
Ja.
Panzerkreuzer Potjomkin und diese Schule, Und auf der anderen Seite die Lumière und Méliès, die in Paris Experimente, das war in ganz schnell in New York bekannt und umgekehrt diese ganzen Stummfilme, Charlie Chaplin als großer Hero der 20er Jahre, ja, der Brecht, der hat auf den gestanden. Es gibt einen intensiven Kulturaustausch zwischen Amerika und Europa, sodass man gar nicht darauf kommt, dass im Bereich Radio es überhaupt keinen Kulturaustausch gibt. Null, gar nicht.
Yeah.
Die Feindschaft. Feindschaftserklärungen, das war das, was ich so auch in der Literatur immer gelesen hatte. Mhm. Anarchistischer Anfang, kommerzialisiert, von vornherein nur auf Kommerz ausgerichtet. Und um ehrlich zu sein, nachdem ich mir die Hörspiele der amerikanischen Hörspielgeschichte, die 1925 beginnt und erst in den 50er Jahren endet, zu Gemüte geführt hatte über die Jahrzehnte, und rausbekommen hatte, dass es 6.000 Radio-Serials, also Radio-Drama-Form, Radio-Hörspielform in Amerika gab, mit jeweils Hunderten von Episoden, dass es also in Amerika quantitativ und teilweise qualitativ viel mehr Hörspiel, ich rede jetzt über Hörspiel, ich rede nicht über Programme, gab, als in Europa je. Da habe ich gedacht, Moment mal, hier kann irgendwas nicht stimmen. Mhm. Und das war natürlich in den 80er Jahren noch sehr schwer, an das Material zu kommen, weil es gibt keine amerikanischen Archive, die wie das Deutsche Rundfunkarchiv in Frankfurt die Radiogeschichte aufbewahren.
Ja.
Sondern es gibt eben nur private Sammler, aber die gibt es, aber an die muss man rankommen. Und seitdem es das Internet gibt, also seit Mitte der 90er, ist es natürlich wesentlich einfacher geworden, erstmal an diese Radiogeschichte Amerikas heranzukommen und dann langsam aber sicher zu begreifen, warum eine so kulturell vielfältige und intensive, künstlerisch wertvolle Geschichte, Audiogeschichte Amerikas in Deutschland so unbekannt ist. Und das hängt eben damit zusammen, dass es diesen Kulturaustausch nicht gab, der im Radio auch wahnsinnig schwer ist.
Ja.
Sie müssen mich unterbrechen, wenn ich so lange hintereinander rede. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel von Glenn Gould.
Ja.
Kaum jemand weiß, dass dieser große Pianist ein noch viel größerer Hörspielmacher war und eine Hörspielform erfunden hat, die praktisch nur in seinen Hörspielen existiert, nämlich das polyphone Feature. Normalerweise machen wir im Hörfunk Feature, wo erst einer sagt, da kommt der Satz, ich bin aber der Mann, und das mit dem O-Ton dann miteinander geschnitten. Die Hörspiele von Glenn Gould, kanadisch-amerikanische Radiogeschichte, laufen so, dass alle Agenten eines Features, alle, die was zu sagen haben, immer gleichzeitig reden.
Ja.
Und man trotzdem aus der Polyphonie der Stimmen genau heraushört, wie die Argumentation verläuft. Irre. Solche Formen kann man nicht übersetzen. Und das liegt natürlich da auch dran, dass der Kulturaustausch im Hörfunk ausgesprochen schwierig ist, weil eben ich kann kein amerikanisches Hörspiel übersetzen. Ich kann Jack Benny mit seinen ganzen, Amos and Andy, ich kann diese ganzen Serials, die es da gegeben hat. Ich muss die entweder im Original hören oder ich bin einfach weg, weil es lässt sich nicht übersetzen. Kurzum,
das verstehe ich nicht. Warum lässt es sich nicht übersetzen, Orson Welles?
Versuchen Sie mal die Orson Welles. War of the Worlds ist natürlich schon mal erstmal ein literarischer Stoff.
Ja.
Der ist ja auch übersetzt worden und es gibt das ja auch auf Deutsch.
Ja.
Aber Amos and Andy ist ein Hörspiel, wo zwei Weiße aus dem Süden Amerikas zwei Schwarze aus dem Süden Amerikas spielen.
Yeah.
Und die Geschichte erzählen, das erfolgreichste Serial Amerikas von 1925 bis in die 50er Jahre hinein mit 4000 Episoden, absoluter Straßenfeger, über die Generationen hinweg. Yeah. Die erzählen den Zug der Schwarzen vom Süden nach dem Norden, der ja praktisch auch nach dem Bürgerkrieg 1860 um 1900, 1920, 1930, 40 immer noch weitergeht und Millionen Menschen betrifft. Das heißt, die erzählen ihre eigene Geschichte in komödienhafter Form. Das ist absolut unübersetzbar, weil so wie der Slang weg ist, der Südstaaten-Slang, ist das ganze Hörspiel weg. So wie die Stimmlage von Amos weg ist, der so ein bisschen diesen Guck spielt, auch eine ganz bestimmte, möglicherweise auch ethnisch wirklich problematische Figur, wurde auch kritisiert, alles Mögliche. Ja, das ist wirklich keine moralische reine Ware, die da abläuft, aber es ist ein sehr interessantes Serial. In dem Moment ginge das vollkommen verloren, man kann es nicht übersetzen. Und so ist es nun mal, dass die amerikanische Hörspielgeschichte ein bisschen auch etwas damit zu tun hat, dass über das Radio die amerikanische Nation wirklich auch in einem pathetisch, emphatischen Sinn Nation geworden ist, in die große Krise, aus der großen Krise der Depression der 20er und frühen 30er Jahre auch mit dem Radio herausgekommen ist. Das sind alles Dinge, die man nur sehr schwer übersetzen kann, aber die man wissen muss, wenn man Radio aus der Perspektive von heute betrachtet, weil in den 80er Jahren, das haben Sie jetzt noch vergessen hinzuzufügen, gibt es sowas wie eine Konvergenz. In den 80er Jahren werden in Europa auf einmal flächendeckend Formen eingeführt, die überhaupt nicht in Europa entstanden sind, die sogenannten Formatradios, sondern die kommen aus Amerika.
Ja.
Und kein Mensch kann mit denen hier in Deutschland wirklich was anfangen, abgesehen davon, dass die Amerikaner inzwischen auch nicht mehr viel damit anfangen können, außer das Radio als Konsumverstärker zu benutzen. Aber immerhin steckt da eine kulturelle Tradition dahinter, die bei uns überhaupt nicht dahinter steckt.
Ja, und wie kommt es aber dann doch zu dieser Doppelentstehung, die ja auch etwas damit zu tun hat, dass man eben ein ganz anderes Verhältnis zum Medium hat?
Ja.
Und in Deutschland war es ja dann eigentlich erst Goebbels, der dann eben Radio, das sagen Sie als Radioallmacht, die in der Lage ist, nach der Rundfunkreform das Radio propagandistisch zu nutzen. Und vorher war es ja, hat man ja versucht, ja genau den kulturellen Auftrag aus dem Radio herauszuhalten, damit es politisch nicht funktionalisiert werden kann.
Ja, also nochmal. Den kulturellen Auftrag hat man gerade nicht rausgehalten, sondern man wollte den kulturellen Auftrag, sprich also Bildung und Belehrung, um zu verdecken, dass das Radio etwas auch schon in den 20er Jahren hätte machen können, das sozusagen nicht zugelassen wurde. Nämlich Berichterstattung über das soziale und kulturelle Werden der Republik in Deutschland. Darf man ja nicht vergessen. Wir haben ja eine Weimarer Republik gehabt.
Ja.
Aber wir hatten kein Radio, das sich mit den politischen Entwicklungen der Weimarer Republik beschäftigen durfte.
Genau, die strikte Parole vom Kulturinstrument Rundfunk war dann
und
sozusagen.
Und das ist die. Jetzt fragen Sie, warum war das so?
Ja.
Na gut, erstens war es so, weil es entsprechende Gesetze gab. Aber da muss man ja wieder dahinter fragen, warum gibt es solche Gesetze? Und was ist der ganze Background eines Denkens, das dem ja auch praktisch nicht widersprochen wurde? Der Einzige, der sich darüber lustig gemacht hat und ein bisschen mokant geäußert hat, ist Tucholsky.
Ja.
Aber Bert Brecht zum Beispiel, der hat zwar gesagt, das Radio muss zu einem Distributionsapparat werden und darf nicht nur ein, muss zu einem Kommunikationsapparat werden und darf nicht nur ein Distributionsapparat sein. Alle müssen irgendwie mitmachen. Aber er hat nicht das Einfachste vom Einfachen gesagt. Er hat gesagt, Radio muss erstmal eine politische Berichterstattung machen. Die müssen erstmal darüber berichten, was denn auf den Straßen stattfindet. Wenn da eine Straßenschlacht war in Berlin, wenn es Demonstrationen gab, und das wissen wir ja, wie die Weimarer Republik abgelaufen ist, da hat das Radio darüber nie berichtet. Es gab kaum Nachrichtensendungen, die unabhängigen Journalismus dargestellt haben. Und wenn, dann mussten alle Überwachungsbehörden vorher zur Genehmigung und zur Zensur vorgelegt werden. Das war kein zensurloses Radio. Das alles zeigt in die Richtung, da hat jemand Angst. Da hat jemand Angst vor dem Medium. Und darüber schreibe ich sehr viel, dass die Frage, immer wenn ein neues Medium entsteht, das kann man generalisieren, entstehen sozusagen Überreaktionen. Und einer dieser Überreaktionen sind unter anderem auch Angst.
Ja.
Und offiziellen der Weimarer Republik genau Angst hatten, zwar quer durch alle Parteien, kann man historisch ganz gut zeigen. Das zeige ich auch in dem Buch, das will ich jetzt hier nicht allzu sehr in die Tiefe gehen. Dass man überhaupt vor dem Radio Angst haben kann, dass es ein Medium ist, das mit Angst und psychotischen Momenten vielleicht auch operiert. Es geht noch tiefer. Das sind Fragen, die wir auch immer wieder erörtern müssen. Nämlich da geht es also in eine Rezeptionstheorie von Stimme hinein und so weiter und so weiter. Das alles spielte komischerweise in Amerika überhaupt nie eine Rolle, weil man das Radio von vornherein als Radiotelefonie verstanden hat. Und dadurch, dass es eben nicht ein Radio gab, sondern immer von vornherein schon hunderte konkurrierende, übereinander herredende, durcheinander plappernde, chaotisch durch die Äther sendende Figurationen, wo die erstmal 5 Jahre gebraucht haben, um da einigermaßen Ordnung reinzubringen, ist da Angst nie entstanden. Ja. Außer in den 30er Jahren, als auch in Amerika eine über die Medienberichterstattung laufende Beängstigung über einen Kriegszustand, 38, passierte. Und in dieses Klima hinein hat Orson Welles eine Sendung, nämlich War of the Worlds, gesendet.
Ja.
Aus Versehen vor einem Publikum, das eine andere Sendung erwartete. Und da sind an dem Abend tatsächlich 1,5 Stunden lang etwa 100.000 Leute oder vielleicht auch 200.000 auf die Straße gegangen. Es ist niemand verletzt worden. Es gab keine Toten. Es gab nur ein großes Bu-Bu. Und das ist die Panik, die dieses Hörfunkstück ausgelöst hat. Also auch in Amerika wäre so etwas gegangen. Auch in Amerika gibt es das Problem von Angst und Psychose, was das Hören von Stimmen betrifft. Aber es hat politisch und für die Medienentwicklung überhaupt keine Rolle gespielt. Ganz anders als in Europa. Und dann nimmt der Goebbels, 33 natürlich, den Faden auf und sagt, haha, ihr habt ja nie politisch berichtet, jetzt fangen wir mal an, politisch zu berichten, nämlich über das, was die deutsche Revolution da machen wird unter der Führung von Adolf Hitler. Und damit wurde das wieder nicht ein Massenmedium, sondern eben ein gleichgeschaltetes Volksmedium, in dem die Lücke, die die Weimarer Republik hinterlassen hatte, nämlich das Medium gar nicht erst politisch fit zu machen für die Zeit, diese Lücke wurde barbarisch ausgenutzt, dadurch, dass den Deutschen jetzt vorgemacht wurde, wie das Radio nun als Massenmedium wirklich funktioniert, indem es dauernd Führerreden zu ertragen hat.
Ja, und um auf die Serials einzugehen, da sagen Sie, dass zum Beispiel ein Grund war, dass jeder auch im Immigrantenland Amerika eine neue Stimme zu lernen hatte. Die eigene Stimme in einer fremden Sprache.
Ja.
Und diese millionenfachen Stimmbrüche dann in diesem Einwanderungsland zeigt dann den Ventrilogismus der amerikanischen Serienhelden. Und gerade Amos und Andy, die ja im Grunde die Stimme der Schwarzen auch überschreiben, wie verhält sich eigentlich diese Form der Stimme, die Slapstick-ähnlich sein kann, die eben auch andere überschreibt oder auch parodiert. Wie kommt es zu dieser Entstehung der Stimmen, der neuen Stimmen dann in den Serials?
Ja, also die Geschichte ist natürlich sehr schwer zu erzählen, wenn man nicht unseren geneigten Hörerinnen und Hörern mal was vorspielen würde, was wir jetzt nicht können, weil wir das nicht vorbereitet haben.
Ja.
Damit man sozusagen überhaupt erst mal erfährt, wie diese amerikanischen Serials geklungen haben.
Yeah.
Man muss sich Stimmen vorstellen, die ganz stark chargieren, also die ganz stark überdehnen, die ganz stark typisiert sind, die eben ganz stark dialektal geprägt sind, ganz stark davon geprägt sind, dass das amerikanische, dass Nordamerika und die amerikanischen Nationen eben immer schon ein Einwanderungsland gewesen ist und dieses diese Probleme der Immigration als Probleme ihrer kulturellen Identität natürlich nie als solche thematisiert hat, aber in ihren kulturellen Formationen kommt das dauernd vor. Das war schon so in der Volkstheaterform des sogenannten Vaudeville. Der Vaudeville ist eine Art von weitreichendem Varieté-Format, das im 19. Jahrhundert praktisch in jeder Stadt mehrfach vertreten war und mit ganz, ganz vielen, wenn Sie so wollen, so Volkstheatergruppen, die tanzen, singend, spielend und Sketche machend durch die Gegend zogen. Das war praktisch das einzige Unterhaltungsvergnügen, was es gab, Vaudeville. Mhm. Und aus diesem Vaudeville ist natürlich, konnte das Radio schöpfen.
Ja.
Weil erstens hat Stummfilm und Radio gemeinsam Vaudeville kaputt gemacht. Die Menschen sind ins Kino gerannt und nicht mehr in die Vaudeville-Show. Oder sie sind zu Hause geblieben, haben Radio gehört. Ist also auch ein kultureller Fortsetzer, das Radio. Und hat die gleichen Themen aufgegriffen, die immer schon in der amerikanischen Volkskultur Thema waren. Nämlich gelingt diese Integration, um es mal auf Deutsch zu sagen, schaffen die Schwarzen es, gegen die Übermacht der Weißen überhaupt zu bestehen?
Mhm.
Und innerhalb der Weißen werden die Einwanderer irgendwann mit den Iren fertig? Ja, siehe Gangs of New York, den Film von Scorsese, der das thematisiert hat. Werden sie mit den Italienern fertig? Werden sie mit den Chinesen, mit den Asiaten fertig? Das Zoning, das Absondern von Ethnien, ist bis heute ein Phänomen amerikanischer Großstädte. Gehen Sie nach Detroit. Da gibt es Bezirke, da gehen Sie als Weiße und wir beide Weiße. Ich unterstelle, dass Sie weißhäutig sind, obwohl wir es auch gar nicht gesehen haben, da gehen wir ja gar nicht rein. Das macht man nicht. Das hat gar nichts damit zu tun. Das ist eine Provokation, das macht man nicht. Das weiß auch jeder.
Ja.
Da fährt man vielleicht durch, aber durchspazieren nach dem Motto, ein bisschen mal Schwarze gucken, ist nicht.
Ja.
Und diese Segregation, dieses Zoning, wie die Amerikaner das nennen, ist eine kulturelle Leistung, die ja in keinem Gesetz steht.
In
den Sätzen steht, alle sind gleich und so. Und jeder weiß, dass das Quatsch ist. Sie sind überhaupt nicht gleich. Sie sind nicht nur reich und armmäßig nicht gleich. Sie sind nur sozial nicht gleich. Sie sind auch ethnisch nicht gleich. Und diese Ungleichheit permanent zu thematisieren und natürlich immer wieder auszugleichen und dadurch neu zu schaffen, das durchzieht die amerikanische Geschichte von dem Beginn an. Und drückt sich im Radio dadurch aus und konnte sich natürlich jetzt extrem dadurch ausdrücken, keiner kann in Amerika ja richtig Englisch. Wissen Sie ja, ja? Alle sprechen ihr Amerikanisch. Und das ist natürlich eine unglaublich tolle Nummer, das jetzt im Radio zu hören.
Mhm.
Ja, dieses jüdisch durchsetzte, wo man genau den Ostjuden noch raushört, amerikanisch, oder dieses aus dem asiatischen Raum kommende, also die sozusagen Dialekte, die allein dadurch entstehen, dass die Menschen alle Englisch sprechen müssen, aber es keiner richtig kann.
Ja, und auch wenn man falsch Englisch spricht, wird man trotzdem verstanden.
Natürlich, man wird verstanden, weil sie das eben als Integrationsleistung längst kennen und gleichzeitig natürlich ablehnen, ja, und sagen, geht ja gar nicht und so. Also beide Formen sind jetzt möglich, der Exklusion und der Inklusion. Und deswegen funktionieren diese Serials auch so, weil sie eben genau das thematisieren, dass das Problem eines jeden thematisieren. Wie kann ich auf der Straße richtig sprechen? Und oder in irgendeiner Öffentlichkeit oder an meiner Arbeitsstelle oder eben gerade halt nicht im Kreise der Familie, wo ich noch vielleicht ein bisschen Spanisch oder Portugiesisch weiterpflege. Und diese innere Immigrationsleistung, Integrationsleistung des Radios, die ist natürlich in Europa völlig verkannt worden. Das hat man überhaupt nicht gesehen. Und die ist in Amerika auch erst durch die Cultural Studies der 80er und 90er Jahre einigermaßen thematisiert worden, auf denen ich natürlich dann auch mich in meinem Buch beziehe. Da gibt es drei Frauen, die das in den 90er Jahren erarbeitet haben. Und an deren Forschung schließe ich mich an.
Ja. Genau, und Sie sagen auch jetzt gerade in Bezug auf die Serials, in denen war es eben wichtig, also Fluchtpunkt nahezu aller Radiostimmen in den Serials der frühen Radiozeit ist gerade nicht die Herstellung einer Identität und Authentizität, sondern einer größtmöglichen Differenz, Kollision, genau. Andersheit, Devianz, Variation und Abgetrenntheit von Stimme und Personalität. Ja. Und es bleibt sozusagen ambivalent, einerseits fixiert auf das Begehren, die Identität von Stimme und Person auch herzustellen und gleichzeitig eine plurale, vokale und phonetische Polyphonie herzustellen. Und das ist in Amerika auf eine gewisse Art und Weise gelungen. Das Radio hat sich durch die Pluralisierung auch demokratisiert.
Absolut.
Oder zeigt also, eine demokratische Gesellschaft auf
einem
bestimmten.
Ja, demokratisiert, also politisch in einem eminenten Sinn, so wie wir in Europa ein Medium als politisch verstehen würden, war das Radio in Amerika auch nicht. Also es gibt zwar natürlich politische Berichterstattung, es gibt auch Kommentatoren, es gibt natürlich alles dies, aber in einem unglaublich großem Ausmaß ist das Radio in Amerika ein Unterhaltungsmedium, ein kulturelles Unterhaltungsmedium, aber ohne sozusagen dazu beauftragt zu sein, sondern es thematisiert den Alltag der Menschen, den sozialen Alltag der Menschen, unmittelbar durch unterhaltungsorientierte Formen. Und der Punkt ist ja, als das Fernsehen dann kam, Anfang der 50er Jahre in Amerika eben, ging es rasant so, dass alle diese Hörfunk-Serials, was auch unter anderem Showformate waren, wie Einer wird gewinnen oder sowas, ja? Kandidatenquizze und sowas gehört alles mit zu den Serials, weil sie eben regelmäßig zu bestimmten Zeiten ausgestrahlt wurden. Alles das, die fiktionalen Formen, auch die Spielformen, wanderten mit einem Schlag ins Fernsehen und bildeten dort natürlich sofort einen unglaublich hochwertigen Content, einen hochinteressanten Inhalt. Deswegen kriegte das amerikanische Fernsehen sozusagen dadurch, dass es fast alle Serials übernommen hat, und das waren, wie ich sagte, eben 6000 Formate hatten sich entwickelt. Die haben natürlich nicht alle 6000 sofort übernommen, aber sie haben die wichtigsten. Und da gibt es so eine Kette, wenn Sie sich heute den Tatort angucken in Deutschland, ja, der basiert auf dem Stahlnetz.
Ja, genau.
Und Stahlnetz, also das ist der Vorgänger davon. Stahlnetz ist ein amerikanisches Format, das Wolfgang Menge, der immer noch lebt, und dieser Jürgen Roland, der jetzt gerade gestorben ist, der Regisseur, sich in Amerika angeguckt haben. Und Stilnet wiederum ist eine Hörfunkform. Das heißt, am Tatort kann man die Kontinuität eines Formates, eines Krimi-Formates, in dem Fall sozusagen aus der amerikanischen Seriengeschichte genau nachweisen. Da gibt es noch mehrere Formen, in denen man das nachweisen kann. Und deswegen funktionierte das in Amerika natürlich so und machte das Fernsehen mit einem Schlag sofort gegen die Kinoindustrie zu einem Renner, weil die so alltagsnah, diskursiv so alltagsnah funktionierenden Unterhaltungsformen, auch im Fiktionalen, im Fernsehen natürlich nochmal vollkommen neu aufgestellt und entfaltet werden konnten. Und meistens mit sehr großem Erfolg. Unsere Soap-Opera, die wir heute sehen, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, sind natürlich nichts anderes als Nachläufer von Hesselbach, Familie Hesselbach in Hessen, ja, mal entwickelt. Große Familienserie des deutschen Fernsehens, einer der ersten nach Familie Schölermann. Und die wiederum basieren natürlich auch auf amerikanischen Vorbildern.
Ja.
Also damit will ich sagen, diese Serial-Form, die serielle Form, in der sich sozusagen eine Volkskultur reflektiert, die darf man überhaupt nicht unterschätzen, auch in Bezug auf ihre politische und kulturalisierende Wirkung. Das sollte man vor allen Dingen auch heute nicht tun, wo ja alle diese Formen, alle diese Mechanismen nun auch in unseren Medien vollständig angekommen sind. Es gibt jetzt in Deutschland die medial, strukturell gesehen, die mediale Situation, in dem sich eine Alltagskultur sozusagen durch medial serialisierte Formen reflektiert. Ja. Und das ist, das nennt man dann Community Building oder so, nicht? Also bei Harald Schmidt und Pocher wurde das gestern, wie ich finde, zum ersten Mal sehr deutlich gemacht. Auch bei Schmidt ist nun die Grenze völlig durchschlagen, dass sie sich sozusagen in den Fernsehcommunities verständigen.
Ja.
Ja, der eine ist also jetzt Sat, also gehört zur Sat1-Familie und sagt das auch.
Ja.
Und der andere ist die Pro7-Stempel, ja, und wechselt mal kurz ZDF-Signum mit Pro7 aus.
Ja.
Ja, während sie alle so tun, als wenn sie jetzt eine ARD-Community sind.
Ja, genau.
Ja, also die Wurzeln davon reichen wirklich so tief nach Amerika zurück, wie wir es gerade erörtert haben.
Ja. Genau, und um dann auch noch mal auf das Formatradio zu kommen, da sagen Sie, jetzt muss ich hier wieder gucken, wo ich sagen, dass die, dass es zum einen eben diese Serialisierung gab. Es gab dann durch die Serials sozusagen die Täuschungsversuche, die mit der Hörer sozusagen umgehen musste. Und
yeah.
Dann kommt eben mit dem Format Radio dieses Top 40-Programm, das ja auch auf eine bestimmte Art und Weise nicht nur der Kommerzialisierung, sondern auch, man könnte sagen, dass das Radio wird selbst zu einem Objekt. Es gibt auch eine Stimmfunktion, da es DJs,
ja,
der sich in der Intimität zwischen dir und mir sich bewegt und dass die Hörer auch wieder auf eine bestimmte Art und Weise anruft.
Genau, also das musste halt erstmal alles erschlossen werden, das gab es ja eben alles nicht.
Ja? Ja.
Also auch für uns jetzt mal historisch. Ein DJ gab es in Deutschland nicht in den 60er Jahren, da gab es irgend so einen Clown, der Chris Howland hieß.
Aber es gab nicht die Anrufung.
Ja, aber auf der Punkt ist, das Radio kann wirklich sehr intim den Hörer ansprechen. Nur muss es das erstmal können.
Ja.
Also es kann es, aber das heißt noch lange nicht, dass es funktioniert. Also ob ihr da in Radio X immer sehr intim den Hörer anspricht, hängt eben auch von der Fähigkeit, es zu können, ab.
Ja.
Das heißt, man muss da etwas erlernen. Man muss eine Form finden, über die das möglich wird.
Der Ansprache.
Man kann nicht einfach sich hinsetzen und sagen, jetzt spreche ich mal ganz intim den Hörer an. Das funktioniert überhaupt nicht. Das sollte jetzt keine Kritik an irgendwas sein, was ich bei Radio X gehört habe, sondern das meine ich jetzt ganz generell. Und das ist jetzt der Punkt. Das heißt, es muss sich erst mal rausbilden. In Amerika gab es das ja auch nicht. In Amerika war ein DJ, no. Schon deswegen unmöglich, weil die Plattenfirmen es gar nicht gestattet haben, dass Platten gespielt wurden. So fängt es erstmal an.
Genau, ja, das beschreiben Sie ja auch sehr schön in Ihrem Buch, wie schwierig das gewesen ist, Musik im Radio zu spielen.
Ja, ganz undenkbar, weil die Plattenfirmen gedacht haben, wenn die Platten im Radio gespielt werden, dann kaufen die Leute. Derselbe Schwachsinn ist heute mit dem Downloading unterwegs. Ja?
Genau.
Die haben wirklich, da waren sie übrigens, Europa und Amerika waren sie ziemlich kongruent. Das wurde weder in Europa noch in Amerika zugelassen. Und natürlich in Amerika dadurch, dass die Vielzahl der Stationen ja viel größer war, die waren ja irgendwie bei in den Tausenden, 6.000 Stationen oder sowas gab es da in den 40er Jahren, da konnte man nicht alles kontrollieren. Es gab da schon ein paar Stationen, die einfach Platten gespielt haben. Und es gab auch diese Geschichte ist so kompliziert, sie hat auch gar nicht so viel mit dem Platten zu tun. Der DJ ist sozusagen der Intime, die Serial hält. Das ist der Serial Held, der jetzt keine Fiktionsgeschichte mehr erzählt, der auch nicht mehr den Larry macht, in keine Rolle mehr geht, kein Comedian mehr ist, sondern das ist sozusagen die abgestrippte Form eines Fiktionshelden, der jetzt einfach sich hinsetzt und sagt, hallo, ich bin da. Und dieses Hallo, ich bin da, funktioniert. Und das wusste ja keiner, dass das funktioniert.
Ja.
Das musste ja erstmal entwickelt werden. Und das hat sich im Top 40 Radio entwickelt, als nämlich die Serials sowieso alle draußen waren. Also wir müssen einfach sehen, dass die amerikanischen Radiosender auch die Eigentümer des Fernsehens waren. Das waren praktisch dieselben Companies, die großen drei, ABC, NBC, CBS. Die haben jetzt auf einmal alle drei Fernsehen gemacht. Und die guten Leute, die Serials im Hörfunk bislang gemacht hatten, sind einfach umgezogen, stockhöher, ins Fernsehen. Und unten waren die Räume leer. Und da sind dann Leute reingezogen, die gesagt haben, okay, wir müssen hier auch Geld verdienen weiter, was machen wir? Musik, Musik, Musik. Und zwar dann immer nur die Sachen, die die Leute gut finden. Da haben sie eine Studie genommen, in der das drin stand, weil sie das selber nicht mal wussten, dass die Hörer immer die am liebsten nur 20 Stücke hören, nämlich ihre Lieblingsstücke. So, kann ja sein, dass es solche Studien gibt.
Ja.
Kann man heute übrigens auch erstellen. Und jetzt war die Frage, wer sagt's an? Und da haben sich dann eben über seit 1935 schon so bestimmte DJ-Figuren herausgebildet, Persönlichkeiten, die sehr lange sehr unabhängig waren, sehr lange sehr eigenständig waren, damit sie sich überhaupt erstmal herausbilden konnten, brauchten sie die totale Freiheit und Unabhängigkeit. Einer der letzten großen DJs, die ich noch gehört habe, ist Wolfman Jack. Den konnte man in Deutschland wirklich hören über eine Relaisstation in Luxemburg. Da wurden seine Sachen auch nach Deutschland ausgestrahlt. Der hat so ein Totemtier gespielt, immer so. Und diese ganz verquäkte Stimme, das fanden wir super gut. Und diese DJ-Figur am Radio hat irgendetwas, das man auch, das habe ich gar nicht genügend analysiert, aber da haben Sie schon ein paar Punkte angesprochen. Die sind dann, um die Geschichte kurz zu machen, wieder kastriert worden durch die Entwicklung des Formatradios, indem man ihnen praktisch die Stimme geraubt hat, dadurch, dass man ihnen Cards vorsetzt. Und wenn sie ihre Erfolgsprogramme da in ihrem Sendegebiet nochmal genauer verfolgen, dann werden sie merken, dass die Moderatoren letztlich immer wieder dieselben gestanzten Sätze, die sie von denselben gestanzten Karten ablesen, sprechen.
Ja.
Und ansonsten ihre Stimme nur noch Ornament ist. Mhm. Ihre Stimme ist sozusagen nur noch eine Figuration, die dazu missbraucht wird, dass die Leute vorgestanzte, vorgeprägte, auf Konsumerismus orientierte Sätze sagen.
Ja.
Und dass das funktioniert, dass die Menschen dem eine Quote geben, hängt mit dieser Ambivalenz zusammen, die ich versuche in dem Buch auch zu beschreiben.
Ja.
Denn die Ambivalenz des Begehrens nach einer guten Stimme ist zugleich auch darin zu sehen, dass sie auch abgelehnt wird.
Ja, genau. Und Sie sprechen auch von der Konativität des Radiohörens. Also das Radio hat eine eigenwillige Struktur, zum Beispiel auch durch die Zeit. Jetzt sind wir nämlich schon eigentlich am Ende der Sendung.
Aber
in Bezug auf diese Eigenwilligkeit des Radios, was denken Sie, wie kann denn jetzt gerade auch Radio in Deutschland, jetzt wirklich in Deutschland, lebendiger werden, dass es nicht mehr nur einfach das Objekt ist, das sozusagen auf ein bestimmtes Begehren nach der richtigen Musik oder nach dem und dem antwortet, sondern dass es eine eigene lebendige Struktur
hat. Ja, also ich bin ja glücklich, in der glücklichen Lage, einen Sender auch mit hier vertreten zu dürfen, nämlich Deutschlandradio Kultur, der mit seinem Blockspiel so ein bisschen Pionierfunktion geleistet hat. Wir leisten uns ein Blockspiel, das heißt, einmal in der Woche senden wir einen Beitrag, der übers Netz, nämlich über unsere früher Blockspiel.de, heute Breitbandonline.de, angeschwemmt wird sozusagen. Wir geben da thematisch überhaupt nichts vor, sondern wir sagen nur, also bei uns kann man nicht nur seine Meinung sagen, sondern bei uns kann man sozusagen auch eine Audio-Meinung, ja, was immer das sein mag. Also ein 5 Minuten oder sowas, ein eigenes kleines Kurzfeature einbringen. Was ich damit sagen will, ist, nachdem ich die Qualität dieser Sachen, das ist natürlich die Podcast-Szene, machen wir uns nichts vor, die große Podcast-Szene in der Bundesrepublik, nachdem ich mir die Qualität angeguckt habe, ist mir überhaupt nicht mehr bange.
Ja.
Ich finde, da wächst mal, das ist nun nicht mehr klassisches Radio, sondern das ist eben im Netz, heißt das Ding nun mal Podcasting.
Ja.
So ist es nun mal.
Aber das Internet ist ein großes Radio.
Eben, das Internet ist ein riesiges Radio und es ist für alle Medienentwicklung sowieso die Zukunft und deswegen auch fürs Radio auch.
Ja, genau. Dann denke ich, machen wir am besten noch mal eine Sendung über das Internet.
Genau.
Ja, ich bedanke mich für das Gespräch. Bei Wolfgang Hagen. Und zwar haben wir über das Buch gesprochen, Das Radio zur Geschichte und Theorie des Hörfunks in Deutschland, 2005 im Verlag Wilhelm Finck erschienen.
Genau.
Ja, wie gesagt, ich bedanke mich für das Gespräch.
Ich auch.
Und und spiele noch ein Stück und verabschiede mich. Ja, vielen Dank. Bis bald. Danke. Tschüss. Diese Sendung kann man sich dann auch tatsächlich im Internet anhören. Ein Download wird zur Verfügung, also bereitgestellt auf der Webseite www.fehe.org unter Radioprojekten. Ja, bis dann. Ciao.
Shut up. I love you now, but